in unserer Wahrnehmung, in der Werbung, im Internet, in der Pornografie und so, da haben wir mittlerweile eine völlig verdrehte Wahrnehmung von dem, was Sex ist, dass das etwas ist, was ich tun kann, was ich benutzen kann, wo ich mir irgendwo eine Befriedigung holen kann und so. Das ist eine völlig verzerrte Wahrnehmung von dem, wie Gott sich Sex denkt. Und dem heute ein bisschen auf die Spur zu kommen, dazu dient der Abend. Der Oberbegriff heißt Heiligung. Die Frage, was ist Sex, ist unter der Rubrik Heiligung eingeordnet. Also offensichtlich hat Sex irgendwas mit Heiligung zu tun. Ist das offensichtlich etwas Heiliges, was man da womöglich tut? Und dem will ich euch ein bisschen heute auf die Spur bringen, wie wir das verstehen und was da dahinter steckt. Worum es beim Sex überhaupt geht, da geht es gar nicht um mich. Sobald sich's um mich dreht, benutze ich den anderen immer. Und das, was eine Person zutiefst auszeichnet, ist ja, dass sie nicht benutzt wird, sondern dass sie geachtet und geehrt wird. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Das Eheversprechen heißt nicht, ich werde dich benutzen alle Tage meines Lebens. Ich werde dich lieben, achten und ehren und mich dir schenken im Grunde alle Tage meines Lebens. Der Knackpunkt, glaube ich, bei allen Überlegungen und bei allen Vorstellungen, die heute über Sex und Geschlechtsverkehr da sind, ist die, dass Sex nichts ist, wo ich jemand benutzen kann. Ich höre jetzt seit 13 Jahren Beichte. Und seit 13 Jahren kommen immer wieder mehr Mädels wie Männer, aber Männer durchaus auch, aber mehr Mädels wie Männer, die genau davon erzählen. Und das muss auch nicht immer halt der Beichte sein. Ich habe eine Schulfreundin, die hat mir das auch immer wieder erzählt, die mir das, dass sie früher ein ziemlich intensives Geschlechts- und Sexleben hatte und irgendwann ist sie aufgewacht und hat sich so schlecht oder so, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, so, sie hat dreckig gefühlt, weil sie innerlich gemerkt hat, ich bin die letzten Jahre eigentlich nur benutzt worden. Wo sich andere, um dein Wort quasi da aufzugreifen, andere an mir aufgegeilt haben. Die haben mich benutzt. Denen ging es nicht um mich, denen ging es um meinen Körper. Die fanden meinen Körper irgendwie attraktiv und haben angefangen, mich zu benutzen. Für ein halbes Jahr. Und dann, als jemand Besserer kam, haben die mich weggeschmissen. Wie so ein Stück benutztes Papier oder irgendwas. Und haben mich liegen lassen und haben sich einer anderen zugewandt. Und da ging das Spielchen von vorn wieder los. Sex hat zutiefst immer was mit unserer Seele zu tun. Das ist nie etwas, was ich nur körperlich empfinden kann, sondern selbst von denen, die das behaupten, ist es nicht so. Die bauen sich dann verschiedene Schutzwälle auf, aber Sex hat immer mit unserer Seele zu tun. Das hat zutiefst Auswirkungen auf das, wie wir empfinden und wie wir dann später Beziehungen eingehen können. Sobald sich Sex um mich dreht, bin ich auf dem Holzweg. Weil Sex immer etwas mit einer Person zu tun hat und mit Hingabe zu tun. Und beim Sex geht es immer um den Partner. Beim Sex geht es immer um das Du, nicht um das Ich. Und ich glaube, das ist der allerwichtigste Schlüssel, den man verstehen muss, damit dann auch eine Beziehung gelingen kann und damit sich keiner von beiden irgendwie missbraucht oder benutzt fühlt. Wenn es mir wirklich um den anderen geht, dann wird das eine ganz, ganz erfüllende Geschichte. Und um euch das zu zeigen, dass wir da noch ein bisschen besser ins Gespräch kommen, zeige ich euch ein kleines Arbeitsblatt, das ich immer mit Eheleuten durchgehe, die zum Traugespräch kommen. Da geht es um das Thema Ehe, aber das hat natürlich zutiefst mit Sex und mit der geschlechtlichen Ebene zu tun. Ich stelle da immer ganz gern ein Zitat aus dem Hosea-Buch voran. Das ist eines der schönsten Verse, finde ich, der zwei Dinge beschreibt, nämlich, oder eigentlich drei Dinge. was der Bund Gottes mit den Menschen ist, was die Ehe ist und was Sex ist. Da heißt es im Hoseabuch, also da spricht Gott, ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten. Also gemeint ist der Ehebund sozusagen zwischen Gott und seinem Volk. Ich schließe die Ehe, den Bund mit dir für alle Zeiten. Mein Brautgeschenk für dich sind meine Hilfe und mein Schutz, meine Liebe, mein Erbarmen und meine unwandelbare Treue. Du wirst erkennen, wer ich bin, ich der Herr. Kein Zitat wie dieses erklärt besser, warum Sex heilig ist. Und kein Zitat wie dieses erklärt besser, was Sex mit Gott zu tun hat. Der Sex ist Ausdruck dieser Liebe der Eheleute und führt, ich sage es mal ein bisschen überspitzt, zur Erkenntnis des anderen und zur Gotteserkenntnis. Im Alten Testament hat das Wort erkennen, ja da, kommt immer dann vor, wenn in der Bibel von Geschlechtsverkehr die Rede ist. Adam erkannte Eva und sie gebar einen Sohn. Abraham erkannte und so weiter. Das ist doppeldeutig. Und eine schönere Formulierung, glaube ich, für das, was Sex ist, gibt es nicht. Weil bei dieser intimen Begegnung es darum geht, dass ich mich dem anderen schenke als ein Brautgeschenk, als eine Person und den anderen dadurch erkenne. In seiner ganzen Gefühlswelt, in seiner ganzen Würde, in seiner ganzen Person, in seiner ganzen Liebe schenke ich mir dich und erkenne in diesem intimsten Akt aller Akte, die es auf dieser Welt gibt, erkenne ich dich. Wie du bist, wie du wirklich bist. Nicht ein Stück, das ich benutzen kann, sondern in deiner ganzen Würde, in deiner ganzen Schönheit, in deiner ganzen Ehre. Und ich gebe dir dafür meine Hilfe und meinen Schutz, meine Liebe, mein Erbarmen und meine unwandelbare Treue. Weil das nicht etwas ist, was ich einmal mache und dich dann wieder abgebe und mich der Nächsten zuwende, sondern das hat etwas in diesem Schutzraum zu tun, der da ist, der durch die Ehe da ist und wo ich jemand nicht einfach auswechseln kann. Du wirst erkennen, wer ich bin in diesem intimen Akt. Und darin liegt deswegen auch eine Gotteserkenntnis, weil die Ehepartner in der Ehe ja dazu da sind, dem anderen letztlich Gott zu zeigen. Denn wie Ehepartner miteinander umgehen, wie sie füreinander sorgen, wie sie einander lieben, wie sie einander ertragen, wie sie einander immer wieder verzeihen, wie sie einander immer wieder annehmen, so ist Gott zu uns Menschen. Das ist der Kern des Sakraments der Ehe und des Ehebundes. Dass Ehepartner einander Gott zeigen. Und wo geschieht das auf eine intensivere und schönere Weise als in diesem intimen Zusammensein des Geschlechtsverkehrs, als beim Sex? Das ist was Heiliges. Das ist was zutiefst Heiliges, was Religiöses, könnte man fast sagen. Wenn zwei Menschen einander so begegnen und ihnen das Schritt für Schritt so klar wird und sie das verstehen lernen. Da geht es nicht darum, jemanden zu benutzen. Gott benutzt keinen Menschen, sondern er versucht, dass die ganze Würde des Menschen, den er geschaffen hat, zum Ausdruck kommt, wenn er agiert. Und genauso ist es in der Ehe und ganz speziell in dieser heiligen Vereinigung auch, wo die beiden ein Fleisch werden. Und deswegen sagt die Kirche, das haben wir jetzt auch schon öfter gehört, die Abende über, dass der Ort des Geschlechtsverkehrs in der Ehe ist. Weil Ehe vier Eigenschaften hat und wenn man eine wegnimmt, ist es keine Ehe. Ich bringe das immer gern auf diese vier Begriffe. Nur du, immer du, für dich, mit dir will ich leben. Nur du, immer du, für dich und mit dir. Mit nur du ist die Einheit gemeint. Nur du. Nur mit dir lebe ich in der Ehe, ist niemand sonst da, du bist die und der Einzige. Und das ein Leben lang, bis der Tod uns scheidet, immer du. Nicht so lange, bis du mal alt und grau bist, so lange, bis ein Seitensprung kommt, so lange, bis du gesund bist, sondern immer du. Nur du, immer du. Für dich will ich leben. Da geht es um das Wohl des anderen. Ehe ist dazu da, damit ich für den anderen lebe, dass ich versuche, den anderen glücklich zu machen. Nicht mich durch den anderen, sondern durch mich soll der andere, mein Partner, glücklich werden. Das Wohl des Partners und mit dir will ich Nachkommen zeugen. Also diese Offenheit für Nachkommen, die in jedem Geschlechtsverkehr, da kann man machen, was man will, grundgelegt ist. Wer Sex hat, zeugt Nachkommen. Und es gibt kein Verhütungsmittel, das das hundertprozentig verhindern könnte. Man muss nur den Menschen anschauen. Anthropologie ist das. Die erste Stunde, Grundlage. Wer Sex hat, zeugt Nachkommen, ganz einfach. Und wer keine Nachkommen will, kann keinen Sex haben. Das ist Anthropologie. Mehr ist es nicht. Also diese Offenheit für Nachkommen zu haben und in dieser intimen Weise fruchtbar zu sein. Wenn Gott das Volk Israel mit dem Volk Israel einen Bund angeht, will er fruchtbar sein für die Nachbarvölker. Wenn zwei Ehepartner Sex haben, sollen sie fruchtbar sein und Kindern das Leben schenken. Und jetzt kann man diese vier Wesenseigenschaften und Wesenselemente der Ehe auch auf den Sex übertragen. Wenn wir uns fragen, was Sex ist, dann zeige ich in diesem intimen Akt, dass nur du diesen Stellenwert hast, den sonst keiner hat. Nur du, ansonsten ist es eine Lüge. Immer du. Sex hat dort seinen Platz, wo zwei Menschen einander versprochen haben, beieinander zu bleiben. Egal was kommt, dann ist der Sex ehrlich. Ansonsten ist er auch eine Lüge. Nur du, immer du, für dich will ich Sex haben. Habe ich nicht für mich in erster Linie, sondern für dich, um dir meine Liebe und meine Hingabe zu zeigen. Und eben mit dir habe ich Sex, um offen zu sein für Nachkommenschaft. Versuchen wir mal einzudringen in eine Priesterseele. Ich mache mir da häufiger Gedanken drüber. Der Pater Buob würde jetzt sagen, jetzt kommt schwäbische Theologie. Immer dann, wenn er sich nicht hundertprozentig sicher ist, ob das wirklich so lehramtlich so alles stimmt und so, sagt er immer, jetzt tun wir mal schwäbische Theologie, machen wir jetzt, sagt er dann immer. Das mache ich jetzt auch mal, weil sich mir die Frage stellt, warum ein Priester also zölibatär leben muss. Das ist bloß ein Randthema, aber ich, um es euch nochmal zu verdeutlichen, wie heilig dieser Akt des Geschlechtsverkehrs ist. Meine Theorie ist, aber auf eine ganz andere Art und Weise, auf die ihr wahrscheinlich nie kommen werdet, in gewisser Weise so einen intimen Akt, ich will den nicht als Sex bezeichnen, das wär plump und falsch, aber diesen intimen Akt zum Ausdruck bringt. Und zwar immer dann, wenn er die Messe feiert. Weil der wichtigste Moment bei der Messe, ja, das ist der Akt, wenn die Wandlung ist. Da sagt der Priester in der Persona Christi, also in der Stellvertretung Christi, sagt der Priester, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das sagt der Priester als Priester, mein Leib, mein florianischer Leib, in seiner ganzen Pracht und Schönheit, das ist mein Leib, als Priester, als Mann, als Mensch, der jetzt für euch hingegeben wird, weil ich in der Weihe versprochen habe, für Jesus zu gehen und in seiner Person zu handeln. Also ich als Florian, das ist mein Leib, gebt mich hin. Und gleichzeitig sagt aber das Jesus durch mich. In dem Moment ist der Priester mit Jesus ein Fleisch. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Die höchste Hingabe, die ja letztlich dann geschieht, ist ja die auf Golgotha am Kreuz dann. Deswegen ist dieses Wort ja in der Messe so wichtig. Wir sagen ja, dass die Messe die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Jesu ist. Keine Wiederholung, aber ein Herholen, eine Vergegenwärtigung, wo Jesus letztlich am Kreuz ja genauso dieses Wort spricht. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Also auch dieser Aspekt, der steckt da irgendwo mit drin. Das ist die Höchsthingabe, die überhaupt möglich ist, dass ich mein Leben für jemand anderen hingebe. Ich zeige, im Akt des Geschlechtsverkehrs zeige ich das dem anderen, dass es so viel wert ist, dass ich mein Leben, meinen Körper, mich ganz ihm hingebe. Und wenn es sein muss, gehe ich für ihn in den Tod. Das ist Sex. Und deswegen ist der so groß und so was Heiliges und so was unglaublich, wie soll ich sagen, in dem Sinn Faszinierendes auch. Wenn ich jemanden gefunden habe, von dem ich das so sagen kann und so leben kann, dann. Es geht immer um Ganzhingabe. Das ist das Ziel von jedem Menschen, dass er sich einem anderen ganz hingeben kann. Dafür sind Menschen geschaffen. Dafür sind sie Beziehungswesen, dass sie sich ganz jemand anderem hingeben können. Das ist die tiefste Berufung von jedem. Da lechzt jeder danach. Das ist ganz natürlich in jedem von uns drin. Und da gibt es eben die Form, von der die Kirche sagt, dass sie die schönste ist, wo das verwirklichbar ist, die Ehe. Und die gleich schönste, wo das verwirklichbar ist, das ist im Priestertum oder im Ordensleben, wo Christus an die Stelle des anderen tritt. Alles andere ist entweder Lüge oder führt in irgendeine Abstrusität. Also um es nochmal auf die Spitze zu treiben jetzt, um euch ich habe versucht, heute ein bisschen diesen heiligen Akt, sage ich mal, euch ein bisschen zu verdeutlichen, warum Sex etwas Heiliges ist und warum zu Recht die Rubrik, was ist Sex, unter dem Großthema Heiligung steht. Ich kann das aus eigener Praxis logischerweise nicht sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei diesem Akt des Geschlechtsverkehrs man an diesen Höhepunkt kommt, wo man tatsächlich sagen kann, und das ist jetzt mein Leib, der für dich hingegeben wird. Als Kirche und als Priester und so ist es überhaupt kein leichtes Thema, weil die Welt um uns herum genau das Gegenteil lebt. Wisst ihr ja selber. Und das ist so schwer, da irgendwie einen Rahmen zu finden oder Worte zu finden oder einen Stil zu finden oder so, wo man das so sagen kann, wie wir es heute vielleicht so ein bisschen erleben hier in der Runde. Weil ganz viele Leute natürlich sehr, sehr früh im sexuellen Feld Erfahrungen machen und oft dann einfach nicht zugeben können, dass sie sagen können, das war zu früh oder das war falsch oder mir hat es sonst keiner gesagt oder ich bin einfach da gedrängt worden und ich wollte ihn nicht verlieren, also habe ich mit ihm geschlafen und so. Nehmt die Abende, die ihr jetzt hier erlebt, einfach mit und überlegt es für euch selber. Das ist eine Empfehlung, die Kirche gibt, die sie seit 2000 Jahren und länger macht. Diese ganze Haltung kommt ja letztlich aus dem Judentum auch, aus dem Alten Testament. Wenn man Levitikus zum Beispiel mal reinliest, wie viele Vorschriften gibt es da, was die Reinheit der Frau und so weiter angeht. Als Schutz und immer um zu verhindern, dass niemand als Mittel zum Zweck, als Mittel zur Selbstbefriedigung benutzt wird. Da ist die Bibel voll davon. Und wie erotisch die Bibel trotzdem ist und wie sehr sie weiß, dass der Mensch ein sexuelles Wesen ist, das sieht man im Buch des Hohen Liedes. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mal reingelesen habt. Wahrscheinlich würdet ihr nicht vermuten, dass das in der Bibel steht, so ein Buch. Habt ihr das schon gemacht? Ah ja, genau. Unglaublich, wie da ganz unverblümt in Bildern, die oft sehr eindeutig sind und wir oft gar nicht so verstehen und so, dein Hals ist wie ein elfenbeinerner Turm. Und so. Heute wird man da wahrscheinlich eine gescheuert bekommen, wenn man das sagen würde. Aber wie da in Bildern ganz natürlich von der Anthropologie des Menschen über Erotik und über Sex berichtet wird. Und ich finde es so sympathisch, dass wir auch so ein Buch in der Bibel haben, wo die uns zeigt, ja, also die Kirche und die Bibel, die sind nicht prüde oder so, ganz im Gegenteil. Die wissen was von diesem Geheimnis, dieser intimen Beziehung, wo ich versucht habe, das euch einfach ein bisschen zu erläutern, und wo ihr hoffentlich den ein oder Gedanken mal mitnehmt für eure weiteren Überlegungen.